de Cyril furent dit prédicte, c'est par vore et mir de hydrucra, c'est ma faute de wiederkunft, et je pisse fur zik main, fur ze score, on verra nous ne l'etchti ferie an je, die schriftliche Arbeit faute de Cyril mitkno, das an iglese, on ira denkt, vielleicht ra de Cyril opis, us viter geht rome mirim, ut amorge, iklade, mir werde die Offenbarung mit ihm gesehen. Es ist ein Überblick, natürlich die Offenbarung, du hast das Lebenslang darüber predigen, aber mir werde ein Überblick mit dir. Ah, Cyril, du hast Führer, ich werde für dich beten. Die Broschüre findet ihr auch am Eingang auf dem Tisch. Es gibt auch ein Twint und ein Körbli. Ich kaufe preislich 24 Franken, wenn ich das richtig lese. Ah, sehr, sehr gut, um die Predigt noch einmal zu vertiefen, die Heilige. Und Jesus, wir räumen heute Morgen vor deinem Thron. Wir dürfen an deinem Tisch sitzen. Du hast ein Brot parat für uns gemacht, frisch. Und es ist ein Privileg. Und wir wollen Cyril in deinem Namen segnen. Erfülle ihn mit deiner Autorität, mit deiner Liebe, deiner Freude, mit deiner Friede. Wir beten für jeden von uns, Jesus, rede zu unseren Herzen. Mach unsere Ohren auf. Und wir dürfen von Ehrlichkeit zu Ehrlichkeit wachsen. Das bitte dir in deinem Namen, dass wir heute Morgen wachsen. Und dass du immer mehr Platz in unserem Leben nimmst. In deinem Namen. Amen.
Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen auch in meinem Namen. Es ist schön, dass ihr alle gekommen sind. Und es ist mir eine grosse Ehre, ein Privileg, dürfen hier zu sein und dürfen zu predigen und euch am Wort Gottes zu dienen. Und da möchte ich auch den Dank an dich aussprechen, Steph. Vielen Dank für die Einladung, für das Vertrauen. Und es freut mich sehr, dass wir hier zusammenkommen und die Wiederkunft Christi tiefer anschauen. Der Steph hat schon gesagt, das Buch liegt auf. Wer das kauft, der Erlös geht vollumfänglich als Spende an die Heilsarmee in Aarau. Genau, also mit dem Kauf vom Buch unterstützt man auch die Heilsarmee Aarau finanziell. Das heutige Thema ist die Wiederkunft Christi. Es ist ein wichtiges Thema, es ist unsere Hoffnung. Es ist die Hoffnung, die uns erfüllt. Und das ist auch jetzt in der Weihnachtszeit ein sehr wichtiges Thema, weil das Leben in der Neuerwartung, das prägt uns. Und so wie die Urgemeinde auch prägt war von dieser Neuerwartung. Weil es gibt die Hoffnung, es macht uns zu kraftvollen Christen, wenn wir mit seiner Wiederkunft rechnen. Und so ein bisschen zum Aufbau von der Predigt möchte ich mal zuerst sagen, steht die Wiederkunft Christi bald bevor? Also gibt es da Anhaltspunkte? Ist das nur ein Bauchgefühl oder eine Sehnsucht von uns Christen? Oder ist das wirklich in Erfüllung gehende biblische Prophetie? Nachher schauen wir ein bisschen an, was wird vor seiner Wiederkunft passieren. Also wir werden hier auch sehen, dass Gericht wird stattfinden, dass noch gewisse Sachen passieren, bis Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wiederkehrt. Und zum Schluss wenn wir nachher auch schauen, was wird denn noch passieren? Also was wird nach seiner Wiederkunft passieren? Also wir spannen hier eigentlich einen Bogen spannen von der Gegenwart, von heutigen Tagen an, bis zu der Neuschöpfung, zu der Ewigkeit. Und das sind natürlich sehr viele Sachen. Es ist, wie es Steph schon gesagt hat, wir können hier tagelang darüber zu predigen. Es ist mehr so ein Überblick, dass wir wirklich sehen, was ist dran, was wird in Zukunft auf die Welt zukommen und wo drin ist unsere Hoffnung. Und starten möchte ich mit der Feigenbaumprophetie. Einige von euch kennen die sicher, ist eine sehr berühmte Prophetie. Und wir wollen sie jetzt einmal trainieren, was Jesus selber gesagt hat. Weil vor 2 Wochen haben wir in der Predigt vom Steph gehört, die Endzeitrede von Jesus und die reiht sich dort trainieren. Also es ist aus dem Matthäus 24, 32 bis 34. Man würde das gerne vorlesen, dass wir das Wort Gottes wirklich auch hören, das Wort von Jesus. Wenn jemand die Bibel dabei hat, kann er sie ja gerne aufschlagen und das in seiner Übersetzung lesen. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr das alles seht, dass das Ende der Welt nahe ist. Amen. Ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Sehr kraftvolle Worte von unserem Herr Jesus, die er hier sagt. Und er sagt das hier zu seinen Jüngern. Und er gibt hier einen Hinweis und tut das bildhaft mit einem Feigenbaum gleichsetzen. Und jetzt wollen wir schauen, gibt es da in der alttestamentlichen Prophetie etwas, wo wir wissen, was der Feigenbaum ist, dass wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, wie können wir das Zeichen richtig einordnen? Und da werden wir fündig beim Prophet Hosea. In Hosea 9, 10 lesen wir, wie man Trauben findet in der Wüste. So fand ich Israel, wie die erste Frucht am jungen Feigenbaum, so sah ich eure Väter. Gott spricht hier durch den Prophet Hosea und er tut hier eigentlich Israel mit einem Feigenbaum gleichsetzen. Also wir sehen hier, das geht in die Zeit zurück, wo eigentlich die Landnahme passiert ist unter Josua. Also es ist die Zeit von Mose, Josua, wo sie dann ins Land Kanaan gezogen sind. Und das beschreibt Gott, dass wie die erste Frucht am jungen Feigenbaum ist, wo sie ins Land gekommen sind. Und jetzt wissen wir, Israel ist der Feigenbaum, allegorisch. Das ist eine bildhafte Darstellung, wo uns Gott zeigt. Und Jesus hat immer viel in Gleichnis geredet, weil das in der Bildsprache sagt, dass manchmal noch mehr als das Wort selber, wenn wir die Bilder vor uns haben. Und wenn wir jetzt das anschauen, oder? Der Feigenbaum ist Israel. Israel ist ein Wunder, dass eigentlich das Land wieder entstanden ist und dass das 1948 ist die Staatsgründung war. Und das ist wirklich ein Wunder Gottes, dass ein Volk, das fast 2000 Jahre zerstreut war, sich wieder in seinem Land sammelt. Das ist nur durch Gottes Hand möglich. Und wir sehen, der Feigenbaum, der wird wieder hergestellt. Und wir lesen im Psalm 90, 10, die Zeit unseres Lebens währt 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80. Und Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Also die Generation, die sieht, dass der Feigenbaum wieder die Äste saftig werden und dass der wieder anfängt zu blühen, dass die nicht vergehen wird, bis das Ende der Welt kommt. Und wir sehen hier Staatsgründung 1948 in Israel. Geht da auch nicht darum, irgendein Jahr zu berechnen, weil wir wissen es nicht. Das weiss nur der Herr im Himmel. Aber Jesus will, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Weil das ist wichtig für unser Leben, dass wir es einstufen können, wo wir in biblischer Prophetie stehen. Also Jesus will, dass wir erkennen an Israel, wo wir stehen. Also man kann sagen, Israel ist so der Zeiger an der prophetischen Uhr Gottes. Wir sehen an Israel, wie Gott handelt, wo er steht wo wir in endzeitlicher Prophetie uns bewegen. Also das kann man ganz klar sagen, Israel ist auch für das Gesetz, das Zeugnis von Gott. Das ist eine bekannte Prophetie, die kennen viele. Eine, die weniger bekannt ist, aber auch sehr, sehr kraftvoll, wird jetzt auch in dieser Predigt reinnehmen. Die ist weniger bekannt. Wir gehen das erste Mal trainieren. Das ist die 2000 Jahre Diaspora-Prophetie. Also im Alten Testament ist schon vorhergesagt gewesen, dass Israel einmal zerstreut wird sein und dann wieder sich wird sammeln. Und zuerst lesen wir mal in Hosea 3, 4 bis 5. Das ist so 725 vor Christus gewesen, wo er das prophezeit hat. Denn viele Tage bleiben Israels Söhne ohne König und ohne Regierende, ohne Schlachtopfer und ohne Steinmal, ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Söhne Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, suchen und David, ihren König. Zitternd werden sie zum Herrn kommen und seine Güte suchen an einem fernen Tag. Gewaltig. Das ist vor 2700 Jahren, wo das Gott durch Hosea gesprochen hat, dass sie zitternd einmal in einem fernen Tag wieder zu ihm kommen. Und das ist die Prophetie, die Israel betrifft. Und es wird sogar noch konkreter. In Hosea 6, 1 bis 2 lesen wir: Auf, lasst uns zum Herrn zurückkehren, denn er hat gerissen, er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Das ist in Hosea 6, 1 bis 2. Sehr eine markante Bibelstelle. Und wenn man das so liest, mit 2 Tagen, 3 Tagen, da kann ja nicht wirklich Tag in dem Sinn gemeint sein. Da muss etwas prophetisch verschlüsselt sein. Und der Schlüssel gibt es. Den gibt es im Neuen Testament und den dürfen wir als Christen den haben. Den hat uns Jesus eigentlich durch den Apostel Petrus verkündet. Im 2. Petrus 3, 8 lesen wir: Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Also wir sehen hier, das ist hier eine Aussage in Petrus, wo ein Tag wie 1000 Jahre zählt. Und das ist der Schlüssel, um eigentlich die Hosea-Prophetie zu verstehen. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück, am 3. Tag richtet er uns wieder auf. Und Jesus ist ja auch am 3. Tag wieder auferstanden. Auch das ist eine Vorschattierung. Es passt alles zusammen, oder? Das Alte Testament weist auf Jesus Christus hin und er hat es erfüllt. Also das ist eine gewaltige Prophetie und die steht auch im Tanach der Juden. Also das ist ja das Alte Testament. Auch sie haben diese Prophetie. Aber man braucht den Schlüssel und den haben wir nur durch Jesus Christus, durch das Neue Testament. Da sehen wir, was für ein Segen das wir haben durch Jesus. Was für eine Erkenntnis er uns schenkt durch sein Wort. Und wenn wir das jetzt anschauen, die 2000 Jahre Diaspora-Prophetie, dass das schon bevor es passiert ist, vorausgesagt war, sehen wir eigentlich links, wir sehen hier die Kreuzigung, etwa 33 nach Christus, da gehen die Meinungen manchmal auseinander, ist noch schwierig zu berechnen auf den gregorianischen Kalender. Aber 70 nach Christus war dann die Tempelzerstörung und nachher waren die Diaspora-Kriege gewesen. Und dann ist Israel eigentlich in der Diaspora, hat's gelebt, es ist völlig verstreut, sie sind auch heute noch verstreut, auch in der ganzen Welt. Und nachher, 1948, ist die Staatsgründung gekommen, wieder im ursprünglichen Land, wo sie gesiedelt haben, wo sie sich wieder jetzt auch bis zum heutigen Tag sammeln. Und wir wissen, das sehen wir nachher auch noch später, es gibt noch ein messianisches Friedensreich. Und das wird nachher durch Jesus Christus aufgerichtet. Und wir haben ja gelesen, dass es zitternd werden sie zum Herrn kommen. Also da passiert einiges noch in Israel und auch auf der Welt, bis Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das kann man nicht wegdiskutieren, das ist biblische Prophetie. Das gehört so, Gott haltet auch Gericht. Und dann wird eigentlich das tausendjährige Reich, das messianische Friedensreich, wird aufgerichtet, wenn Jesus dann das von Jerusalem aus eigentlich dort aufrichtet. Er kommt dann auf dem Ölberg zurück und der Ölberg spaltet sich. Das lesen wir auch in Zacharia. Also das ist wirklich eine gewaltige Erscheinung, wenn er dann seine Füße wieder auf die Welt setzt. Und da sehen wir, nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht. Dann werden auch die Israeliten vor seinem Angesicht leben. Also die, die nachher Jesus als Messias annehmen. 2000 Jahre Verstreuung nachher in der Gegenwart von Gott. Und dann wird das Friedensreich aufgerichtet. Also wir sehen hier schon, das ist nicht einfach ein Wunschdenken oder irgendeine Sehnsucht, sondern das ist biblische Prophetie, die uns zeigt, dass das Ende nähert, dass wir die Zeichen können richtig einschätzen, was wir auch sehen auf der Welt, was um Israel herumläuft. Also wir sehen, die Wiederkunft Jesu, die steht bevor. Wir wissen nicht den Tag und die Stunde, das müssen wir auch nicht. Aber es ist gut, damit zu rechnen und sich auch darauf zu freuen, weil das ist unsere grosse Hoffnung, dass er wieder wird kommen. Weil Gemeinden, die das nicht zum Thema ist, die dann manchmal dann wie abstumpfen und man lebt nicht in dieser Neuerwartung. Und wir sehen hier eigentlich eine prophetische Übersicht, dass wir mal sehen, wo wir eigentlich stehen. Wir sind in der Gemeindezeit, also das ist, da kommen wir noch drauf, das ist das, was wir eigentlich als Gemeinde leben und wo Jesus durch uns wirkt und wir eigentlich als Licht für die Welt gesetzt sind. Und nachher kommt das Gericht, da folgt eine Gerichtszeit, die betreut 7 Jahre, da sehen wir noch, wie sich das zusammensetzt. Und da kommt nachher ein falscher Messias, der von da auftreten. Es kommen 2 Zeugen, die von Gott gesetzt sind, die gleich die Leute zur Umkehr aufrufen. Und dann in der Mitte kommt der falsche Messias, wird zum Antichrist wieder auferstehen, respektive es sieht aus, als wäre er verstorben und kommt dann wieder zum Leben und verführt eigentlich mit dem falschen Prophet zusammen die ganze Welt. Das ist dann der Gegenchristus, das ist der Antichrist. Und die werden dann wüten 7 Jahre lang. Das wird dann eine grosse Drangsal sein. Und das wird auch vor allem mit Fokus in Israel passieren. Aber wird natürlich auch die ganze Welt betroffen sein. Und Jesus kommt dann in Macht und Herrlichkeit kommt er auf die Erde und richtet nachher sein 1000-jähriges Reich auf. Und das ist wunderbar. Er wird nachher das Antichristentum alles richten. Und dann wird nachher eigentlich das Böse beseitigt. Und die Menschen fangen an, im Frieden leben unter dem Jesus Christus, unter seinem Reich. Und nachher geht es dann weiter nach dem 1000-jährigen Reich, findet dann auch das Gericht statt. Das werden wir auch noch sehen. Es wird nochmal einen Aufstand geben. Und nachher kommt die Neuschöpfung. Gott macht alles neu. Und da wird alles Böse, alles Schlechte, wird es nicht mehr geben. Also Halleluja, man muss sich vorstellen, was dann wird sein. Das wird unsere Vorstellungen bei weitem übertreffen. Und das ist eigentlich dann die Ewigkeit mit Gott. Die Zeit verliert eigentlich an Gewicht. Ewige Präsenz, die wir dürfen haben mit Gott zusammen. Aber bevor das Schöne passiert, wird es noch ein bisschen krachen auf dieser Welt. Und wir gehen jetzt hier in die 70. Jahrwoche nie. Die heisst 70. Jahrwoche, wie der Name schon sagt, Jahrwoche. Eine Woche hat 7 Tage, eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Und die ist unterteilt eigentlich in den ersten Teil. In den zweiten Teil, der 3,5 Jahre beträgt. Und das ist nachher die Trübsalzeit mit der grossen Drangsal, wo dann der Antichrist wird wüten. Genau. Und wir wollen jetzt schauen, wieso sind das 70-Jahr-Wochen, wieso ist das so, wieso ist das Gericht eine Gerichtszeit und nicht einfach gerade der Tag des Herrn, weil da haben wir auch eine alttestamentliche Prophetie für das. Und für das müssen wir ins Buch Daniel. Und dort lesen wir im Daniel 9, 24. 70 Wochen sind für dein Volk und für deine heilige Stadt bestimmt, bis der Frevel beendet ist, bis die Sünde versiegelt und für die Schuld Versöhnung erwirkt ist, bis ewige Gerechtigkeit gebracht wird, bis Visionen und Weissagungen besiegelt werden und das Allerheiligste gesalbt wird. Also wir sehen hier, Daniel hat einen tiefen Einblick gehabt in biblische Prophetie, das sehen wir auch nachher noch. Das Buch ist eines der wichtigsten prophetischen Bücher im Alten Testament, um die heutige Zeit zu verstehen. Und da sind 70 Wochen sind gesetzt, bis der Frevel beendet ist, bis das Böse beendet ist, besiegt ist. Und dann müssen wir natürlich wissen, wo fangen die 70 Jahre Wochen an, wenn passiert das, wie ist das zu verstehen? Weil biblische Prophetie ist immer so ein bisschen verhüllt, verschlüsselt. Wenn sie entschlüsselt ist, dann wird etwas wie klar, es wird offenbar. Und da lesen wir im Daniel 9, 25. Nun begreif und verstehe von der Verkündigung des Wortes über die Rückführung des Volkes und den Wiederaufbau Jerusalems bis zur Ankunft eines Gesalbten, eines Fürsten, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang baut man die Stadt wieder auf mit ihren Plätzen und ihren Gräben, obwohl es eine bedrängte Zeit sein wird. Das ist ein wichtiger Hinweis, den wir hier bekommen haben. Wir sehen hier, es sind 69 Jahrwochen unterteilt in 7 und dann noch 62 Jahrwochen. Das geht in die Zeit von Nehemia zurück. Lesen wir im Buch Nehemia von dem. Das ist der Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem. Zuerst der Tempel wiederhergestellt worden und nachher sind eigentlich auch wieder die Stadtmauern und die Stadt ist wiederhergestellt worden. Und das ist unter Artaxerxes passiert und das tut man zurück datieren auf etwa 444, 45 vor Christus nach unserem Kalender. Und wenn wir das rechnen, 69 Jahrwochen, das sind 69 mal 7 Jahre, das heisst, es sind 483 prophetische Jahre an 360 Tagen, weil in der Bibel ist 360 ein prophetisches Jahr. Das gibt gemäss unserem gregorianischen Kalender etwa 476 Kalenderjahre an 365 Tagen. Und wenn wir das nachher rechnen von dem Erlass vom Wiederaufbau, wo das sind ja die Juden dann in Medo-Persien gewesen, und haben natürlich gehofft, dass sie wieder zurück nach Jerusalem, dass das wieder kommt. Der Tempel ist aufgebaut worden, aber die Stadt ist noch in Trümmer gelegen. Und dann hat der Nehemia ja das vor der Artaxerxes gebracht und er hat dann den Erlass eigentlich bewilligt. Und das ist etwas Kraftvolles, also das ist eigentlich etwas Gutes für das israelische Volk, das hier im Medo-Persischen Reich passiert ist. Und wenn wir das hier rechnen, von dem Erlass, dass sie wieder die Stadt aufbauen dürfen, bis zur Kreuzigung Jesu Christi ohne Richterspruch, sind es 476 Kalenderjahre. Wenn wir lesen in Daniel 9, 26, nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter umgebracht, aber ohne Richterspruch. Also 7 und dann 62 Jahrwochen sind 69 Jahrwochen. Also wir sehen hier, dass im Alten Testament eigentlich die Kreuzigung von Jesus Christus vorhergesagt ist. Weil Jesus ist ohne Richterspruch gekreuzigt worden. Das hat man einfach zu oben irgendetwas gemauschelt und hat den Gerechten ans Kreuz geführt. Und das wird hier in Daniel 9, 26 wird das prophezeit. Verhüllt, aber es ist prophezeit und wenn wir es richtig einschätzen und anschauen, dann verstehen wir es. Und jetzt ist die Frage, ja, das sind ja 69 Jahrwochen rum, wo ist denn die 70. Jahrwoche? Dann müsste das alles schon passiert sein. Aber das ist nicht der Fall, weil dann wäre ja das Friedensreich schon aufgerichtet worden. Das Problem ist, dass Israel als gesamtes Volk eigentlich den Messias verworfen hat. Und durch das hat es nachher nicht das messianische Friedensreich gegeben, sondern es ist dann eigentlich die Gemeindezeit hat angefangen. Also so ein bisschen die prophetische Uhr vom Alten Testament hat gestoppt und die wird dann irgendwann wieder zu laufen beginnen. Weil, das ist nicht mehr nachher im Alten Testament, die Juden sind verstreut worden, sie warten immer noch auf ihren Messias, aber wir haben natürlich im Licht Jesu Christi haben wir da weitere Informationen, dass die 70. Jahrwoche eben noch nicht passiert ist. Und da habe ich eine Stelle gefunden im Römer 11,11, wo einfach so klar darin spricht. Nun frage ich, sind sie, gemeint sind die Juden, etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs. Vielmehr kam durch ihren Fehltritt das Heil zu den Heiden, also zu den Ungläubigen noch, um sie, die Juden, selbst eifersüchtig zu machen. Also das ist ja eine gewaltige Aussage. Also für Israel ist wie vorerst mal fertig gewesen. Natürlich sind einige gerettet worden, aber ganz Israel hat eigentlich nicht den Messias angenommen. Die Gemeindezeit ist eigentlich gekommen. Und wir befinden uns jetzt am Ende dieser Gemeindezeit. Wenn wir das gelesen haben, dass es etwa 2000 Jahre wird gehen und dann kommt das messianische Friedensreich. Also wir sehen hier, wir gehen immer mehr aufs Ende zu von dieser Gemeindezeit. Und da sehen wir eigentlich, dass das Heil nachher von den Juden zu den Heiden gekommen ist. Und der Paulus hat ja nachher auch vor allem die Heiden evangelisiert. Und dann kommen wir zu der 70. Jahrwoche. Das ist dann das, was noch wird passieren, was noch nicht passiert ist. Daniel 9,26-27. Da lesen wir, das Volk eines Fürsten, der kommen wird, bringt Verderben über die Stadt und das Heiligtum. Er findet sein Ende in der Flut. Bis zum Ende werden Krieg und Verwüstung herrschen, wie es längst beschlossen ist. Und er, gemeint ist der zukünftige Antichrist, wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Also wir sehen hier, da passiert etwas. Also das ist wirklich die 70. Jahrwoche, das ist ein Gericht, das hier wird kommen. Und die Juden wünschen sich auch ihren Tempel zurück. Sie wollen wieder den alten Bund aufrichten, weil sie Jesus noch nicht haben. Im Neuen Bund sind wir ja selber der Tempel Gottes, weil er in uns wohnen will. Das ist aber noch ein Geheimnis für orthodoxe Juden und Israeliten. Und darum wollen sie eigentlich zum alten Bund zurück. Und wenn wir das nachher so ein bisschen im Licht der biblischen Prophetie anschauen, dann sehen wir, das sind die 69 Jahrwochen gewesen, die Kreuzigung Jesu Christi vorausgesagt durch den Prophet Daniel. Die Gemeindezeit ist gekommen. Sie geht aber langsam zu Ende und die Gerichtszeit wird über die Welt hineinbrechen, wo dann der zukünftige Antichrist kommt und dann auch Israel bedrängt, aber auch die ganze Welt in dem Sinn. Also es ist eine Gerichtszeit, die wird kommen. Und wir sehen unten, die prophetische Uhr bleibt eigentlich stehen bis zu dem Bündnis im Nahen Osten, bis dann der zukünftige Antichrist als falsche Friedensbringer sich eigentlich dort inszenieren und die Welt verführt. Weil in Jesus Christus ist, haben wir den Erlöser, der Widersacher wird dann seine Version präsentieren und ungläubige Menschen werden dann ihn annehmen, die Jesus nicht annehmen. Und wir sehen eigentlich vorher dran, das ist Israel Altes Testament bis zur Kreuzigung, da kommt Gemeindezeit, das ist Christenzeit, das ist das Neue Testament und nachher geht es eigentlich wieder weit zurück, nochmal ins Alte Testament, dass das noch vollendet wird. Dass es vollführt wird, weil es müssen alle Prophezeiungen aus der Bibel eintreffen. Also es gibt keine Prophetie in der Bibel, die sich nicht wird erfüllen, weil Gottes Wort ist unfehlbar. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass wir wissen, es wird so kommen, wie er es verheißen hat. Also wir sehen hier, Gemeindezeit ist ein Geheimnis für die Juden und wir dürfen es wissen und Gott wird sich aber Israel wieder zuwenden und es wird dann einfach Gericht über die Welt einkommen. Und da sehen wir eigentlich die 70. Jahrwoche im Überblick. Das sehen wir eigentlich im Buch von der Offenbarung, wo da so ein bisschen bildhaft dargestellt ist, wo man eigentlich ein bisschen sehen, was da abläuft. Wir sehen, dass nachher die Anfänge von der Wehen sind Täuschung, Krieg, Hungersnot, Tod. Da haben wir vor 2 Wochen vom Steph die Endzeit redet, gehört von Jesus. Und die Endzeit redet, die stimmt genau überein mit dem Buch von der Offenbarung, wenn dann die apokalyptischen Reiter kommen, wenn nachher so das Grobe dann anfängt. Und das sind dann so wie in dem Sinn Wehen, die dann sich an zu steigern, wo das Gericht Gottes eigentlich immer gröber wird in diesen 7 Jahren. Und da werden dann auch die Posaunen blasen, wo nachher dann heftige Sachen passieren auf dieser Welt. Also der Friede wird komplett weichen von dieser Welt. Und wir sehen hier nachher eben den zukünftigen Antichrist. Und Gott sendet aber seine 2 Zeugen. Gott ist gerecht, er will ja nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern dass sie umkehren und zum Heil kommen. Und so ist auch Gottes Gerechtigkeit auch immer noch im Gericht. Das muss man sich eigentlich vor Augen führen. Auch im Gericht ist Gott immer noch gerecht und gibt eigentlich Raum zur Umkehr durch die 2 Zeugen, die aufrufen, dass die Stunde gekommen ist und dass man muss umkehren und den Messias soll annehmen. Und dann in der Mitte passiert dann das, wo der falsche Messias, der da kommt, dann eigentlich wieder aufersteht zum Antichrist und dann mit dem falschen Prophet die Menschen verführt. Und das ist dann eigentlich die Stunde der Versuchung. Also Gott ist ja in Jesus Christus Mensch geworden. Der Antichrist ist eigentlich die Menschwerdung vom Widersacher. Also eigentlich der Sohn des Verderbens, wie Jesus Sami auch sagt. Und der wird nachher ein Mahlzeichen einführen, der falsche Prophet, den man nur noch kaufen, verkaufen kann, wenn man sich vor ihm niederwirft. Es wird auch eine Statue aufgestellt werden in Jerusalem. Also das ist so ein bisschen der Gräuel der Verwüstung, wo eigentlich der Widersacher versucht, Jerusalem einzunehmen. Es wird ihm aber nur kurz gelingen, weil Jesus ist grösser und er wird das zerschlagen. Und dann am Schluss der grosse Zorn Gottes, die Zornschale werden ausgegossen und dann kommt unser Herr und Heiland Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit wieder und er wird wirklich auf die Erde kommen. Also mit den Füßen wieder und alle werden nachher gesehen in seiner Herrlichkeit. Also es wird viel passieren in Jerusalem, in Israel, in dieser Gerichtszeit. Und es auch schon jetzt, also wir sehen da die Wehen und was da passiert, dass wir es auch geistig können, das ist ja ein geistiger Kampf, dass wir das können richtig einschätzen, was eigentlich los ist. Und dann, das passiert in Jerusalem, da die Stunde der Versuchung, wo der Antichrist kommt. Und nebenan wird das Endzeitreich aufstehen. Also das wird, die Welt wird nicht so bleiben, wie sie jetzt ist, sondern es wird noch etwas passieren. Und die Frage ist, wo wird das entstehen, das Endzeitreich? Und da gehen wir auch wieder in die Offenbarung rein. Die hat da extrem viel Informationen und Offenbarungen, wie sie heisst, die Offenbarung. Es wird uns am Schluss offenbar, was kommen wird. Weil Jesus will uns nicht im Dunkeln lassen, sondern er will, dass wir erkennen, die Zeichen der Zeit und was wird passieren. In Offenbarung 13,1 lesen wir, und ich sah ein Tier stieg aus dem Meer, mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. Also wir sehen hier den Antichrist und das Endzeitreich kommt hier aus dem Abgrund rauf. Niemand rechnet wohl mit dem, aber es kommt aus dem Meer raus und wird nachher in dem Sinn die Welt in dem Sinn erobern für die 70. Jahrwoche. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Schlüssel, da sehen wir nachher später. Auch hier wieder, durch die Offenbarung, haben wir den Schlüssel, wie wir das zusammensetzen können. Nachher, wo denn das wird sein. Aber das schauen wir noch an. Zuerst einmal in Offenbarung 13,2. Weil da geht es wieder um das Tier. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Offenbarung 13,2. Also wir sehen, das Tier wird hier mit anderen Tieren beschrieben. Und zum Wissen, auf was das zurückgreift, das ist wie beim Feigenbaum, es ist ein Vorschatten im Alten Testament geleitet worden. Und dazu gehen wir in Daniel 2 und 7. Weil da, einige von euch kennen das vielleicht, die Statue, die berühmte Statue da aus dem Babylonischen Reich, wo eigentlich Daniel den Traum vom Nebukadnezar deutet. Das ist in Daniel 2. Da kommt der Vorschatten über, in dem Sinn, der Nebukadnezar, und Daniel tut ihm das deuten. Das sind Weltreiche, die auf der Welt werden aufstehen. Und das Gleiche, ganz interessant, kommt nachher der Daniel über als Tier. Er hat im Daniel 7, lesen wir nachher von der Vision von Daniel, wo er auch die Weltreich sieht. Aber er sieht sie nicht als Statue mit dem goldigen Haupt, der eisernen Brust, den bronzenen Lenden und den eisernen Füßen und diesen eisentönenden Füßen nachher und eisernen Beinen. Sondern er sieht sie nachher als Löwe, Bär und Panther. Und nachher kommt eigentlich dann das Endzeitreich, das vorschattiert wird. Und das ist hier dann die Wiederkunft Christi. Also wir sehen hier, der Stein ist nachher Jesus Christus, wo alles das Götzendienerische wird zerschlagen und dann wird sein Friedensreich kommen, weil alles Menschliche wird nicht verheben auf dieser Welt. Nur was in Gott gegründet ist, hat ewig Bestand. Also dort die Wiederkunft Christi. Und hier sehen wir Babylon, das ist dort, wo Daniel dient hat. Auf das Babylonische Reich ist dann Medo-Persien gefolgt. Und nachher ist das Griechische Reich gekommen, inklusive mit seinen Teilungen. Und das war dann bis etwa 27 vor Christus gewesen. Also die drei Reiche, da sind sich eigentlich alle Bibelausleger einig, dass es die gemeint sind. Wenn man das studiert, dann sieht man auch, dass eigentlich ganz klar beschrieben ist. Zuerst Babylon, Medo-Persien und dann das Griechische Reich mit seinen Teilungen. Aber auch hier, das Endzeitreich folgt nicht gerade auf das, sondern es kommt ja zuerst die Gemeindezeit, also es kommt zuerst eine lange Zeit, wo Israel in der Diaspora ist, wo es verstreut ist und wo wir Christen eigentlich das Licht sind von dieser Welt und wo Jesus eigentlich durch die Gemeinde wirken will. Ist ein Geheimnis der alttestamentlichen Prophetie und darum haben wir auch hier eigentlich dann, also 2000 Jahre den Sprung nachher bis zum Endzeitreich. Und jetzt schauen wir mal an, wo denn die Reiche gewesen sind. Wo das Babylonische Reich war, das Medo-Persische und das Griechische Reich. Weil Daniel hat in Babylon dient, in Medo-Persien, da haben wir gesehen, ist dann der Nehemia gewesen, mit dem Erlass nachher zum Wiederaufbau von Jerusalem. Und jetzt möchten wir mal auf der Landkarte schauen, wo sind überhaupt die Gebiete. Und das ist sehr interessant, wenn man das einmal anschaut. Wenn wir hier jetzt Babylon sehen, wo als goldiges Haupt und als Löwe dargestellt ist, dann sehen wir 586 bis 539 vor Christus. Und das war eigentlich im Gebiet, gewesen, wo heute der Irak ist, Syrien, Jordanien gehört da interessanterweise auch dazu. Das war so ein das Babylonische Reich, gewesen, ein Grossreich zu der Zeit, wo der Daniel eben die Visionen empfangen hat und der berühmte König Nebukadnezar, der nachher in dem Sinn das Reich angeführt hat. Aber sein Sohn ist ja nachher schon eigentlich sehr abgefallen wieder vom Gott und nachher ist nachher eigentlich das Reich zerschlagen worden, respektive es ist übernommen worden. Und dann ist eigentlich das Medo-Persische Reich gekommen. Das ist dann bei dieser Statue die silberne Brust und ist nachher als Bär dargestellt. Medo-Persien hat dann etwa 200 Jahre existiert und das war dann flächenmässig schon eine andere Geschichte gewesen wie Babylon. Das hat sich weiter ausgedehnt. Wir sehen, die Türkei ist noch also die heutige Türkei, das ist eigentlich die Landkarte von heute, wo wir das ehemalige Reich oder, mit seiner Ausdehnung überlagert haben. Ägypten ist dazugekommen und bis Pakistan, also bis zu Indien, ist das Reich gewesen, Medo-Persien, ein grosses Reich. Und das Reich ist nachher in dem Sinn auch übernommen worden. Und das war ja vor allem der Alexander der Grosse, der dort in dem Sinn das Reich erobert hat. Und wir sehen nachher auch von der Landfläche, ist nicht mehr so viel gegangen, aber es ist eine ähnliche Fläche wie Medo-Persien gehabt hat. Also eine sehr grosse Ausdehnung, die das Reich erfahren hat. Mit seinen Teilungen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wird das Endzeitreich entstehen? Und da haben wir eigentlich in der Offenbarung nachher wieder den Schlüssel. Also durch Jesus Christus haben wir den Schlüssel, dass wir das können interpretieren. Weil darüber ist sich die Christenheit nicht einig in dem Sinn. Weil das lässt zur Spekulation offen. Aber wir gehen jetzt in die Offenbarung und dann sehen wir, dass wir hier etwas ganz Wichtiges lesen. Weil das Endzeitreich tut sich aus gewissen Sachen zusammensetzen. Das Endzeitreich haben wir gelesen, das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Das haben wir gehört in Offenbarung 13,2. Und wenn wir das jetzt adaptieren auf die Daniel-Prophetie, dann können wir das anfangen zusammensetzen. Also das heisst, das Endzeitreich hat gewisse Eigenschaften von dem Reich, das Daniel vorschattiert hat. Und da können wir jetzt das zusammensetzen. Also wir sehen, es gleicht einem Panther. Also das Endzeitreich, das entsteht schnell wie das griechische Reich. Und unter einem mächtigen Führer, unter einem Antichrist. Und der Alexander der Grosse, der hat in wenigen Jahren hat das ganze Gebiet erobert. Also der ist wie durchgeschritten und hat es erobert. Also wir sehen, das Endzeitreich wird auch schnell unter einem mächtigen Führer zusammengeführt werden. Nachher lesen wir, seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären. Und der Bär steht für Medo-Persien. Das ist dort, wo in dem Sinn dann der Erlass zum Wiederaufbau von Jerusalem ausgegangen ist. Medo-Persien, haben wir gesehen, ist dann viel grösser gewesen. Und wir sehen da die Füße, oder? Es steht auch dort, wo Medo-Persien gestanden ist. Also das heisst, wir können die Landkarte ziemlich genau nehmen vom Medo-Persischen Reich, um zu wissen, zu lokalisieren, wo wird das Endzeitreich am Schluss aufstehen. Und am Schluss lesen wir sein Maul wie das Maul eines Löwen. Das Maul ist eigentlich der redet oder ausspricht, das Haupt auch. Und da wissen wir eigentlich, dass der Führer, der Antichrist, der kommt aus dem Gebiet vom ehemaligen Babylon. Also das, was wir vorher auf der Karte gesehen haben, so Irak, Syrien, Jordanien, so also in diesem Gebiet. Also wir sehen, dass die Offenbarung 13,2 zeigt uns das. Und das ist so, wie ich es auslege und prüft alles, behaltet das Gute, ist die Jahreslosung. Es soll jeder selber gehen, nachforschen im Wort, Gott fragen und um Offenbarung beten. Aber wir sehen eigentlich hier, es geht wieder in Nahe und Mittlere Osten zurück. Also das ist wieder die Landfläche von Medo-Persien gewesen. Weil Alt Testament ist eigentlich Geschichte von Gott mit Israel, Nahen und Mittleren Osten. Es geht auch wieder zurück in die Zeit, wenn sie Gerichtszeit eingeht. Also wir haben manchmal das Gefühl, in Europa und Amerika, Westen, wir sind da der Nabel der Welt, aber das ist nicht so. In Gottes Wort ist ganz klar, Israel eigentlich ist der Augapfel Gottes und das, was oben ist, das ist das Zentrum. Also im Alten Testament geht es nicht zurück irgendwie da in Westen oder Europa, sondern da wird die Bedeutung verlieren, es wird etwas im Nahen und Mittleren Osten entstehen. Also wir sehen, das Endzeitreich wird in dem Gebiet von Medo-Persien entstehen. Also das heisst, es wird sich viel verändern, viele Sachen werden noch passieren vor der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und in dieser 70. Jahrwoche, also wenn die Gerichtszeit läuft, dann ist etwas ganz Interessantes, was wir in der Offenbarung lesen, kommt nur etwa an einer Stelle vor, ist aber sehr wichtig. Es gibt eine Stunde der Versuchung. Wir haben das vorher schon vorschattiert. Und wenn wir das in Offenbarung 3,10 lesen, da redet eigentlich Gott zu der Gemeinde Philadelphia. Philadelphia ist eine vorbildliche Gemeinde, eine Gemeinde, wie wir sie auch sollten, sollen sein, die einfach nahe am Herr Jesus ist und von ihm geführt ist. Und dort drinnen verheißt eigentlich Jesus der Gemeinde Philadelphia: Du hast mein Gebot bewahrt, standhaft zu bleiben. Daher werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll, um die Bewohner der Erde auf die Probe zu stellen. Also wir sehen hier, die Stunde der Versuchung wird über die Welt einkommen. Das ist eigentlich, wenn der Antichrist wird auftreten, wenn eigentlich Satan seinen Messias präsentieren als gegen Christus. Und das ist im 1. Johannes 2, 22 bis 23, da lesen wir: Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ganz ein wichtiger Vers auch für uns Christen: Wir können nur zu Gott kommen durch Jesus Christus. Er ist der einzige Weg. Aber hier, der Antichrist, der lügt genau den Weg, der zu Gott führt. Dass eigentlich Jesus das Heil ist, der Heiland, Sohn Gottes. Also da kommt der Antichrist und an seiner Seite kommt auch der falsche Prophet. Also es wird dann noch unterstrichen vom Widersacher, er schickt dann auch noch einen anderen an seine Seite. Und das wird ganz interessant, wenn wir das anschauen. Das Lamm Gottes, oder, das ist Jesus Christus. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Er hat sich hingegeben am Kreuz. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Er ist eigentlich das Lamm Gottes, das schuldlose, perfekte Lamm, wo sich selber hingegeben hat und wir Erlösung finden. Und jetzt lesen wir nachher in der Offenbarung etwas ganz Interessantes. In Offenbarung 13,11, da lesen wir: Und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Ja, das ist schon noch gewaltig. Also das ist nicht einfach einer, der falsche Prophet, sondern einer, der wie ein Lamm daherkommt, aber wie ein Drache redet. Und jetzt wird uns eigentlich klar, das ist ein falsches Lamm. Es ist eigentlich ein falscher Jesus, der redet eigentlich wie ein Drache. Das heisst, er redet eigentlich wie der Widersacher in dem Sinn. Weil der Drache steht auch für Widersacher. Also wir sehen, das Tier aus der Erde, das ist in Offenbarung 13, das ist der falsche Prophet. Und der falsche Prophet ist eigentlich ein falsches Lamm, ein falscher Jesus. Sehr interessant. Ein falscher Jesus, der nachher auf den Antichrist hinweist. Das wird viel in der biblischen Prophetie vertauscht, macht aber erst Sinn, wenn man es so sieht, dass der falsche Prophet der Wegbereiter ist eigentlich vom Antichrist. Weil es kommt nicht nur der Antichrist, sondern an seinem Ding, an seiner Seite ist der falsche Prophet. So wie Johannes der Täufer auf Jesus hingewiesen hat und eigentlich dann der Vorläufer war von Jesus, oder? Johannes der Täufer ist eigentlich mit dem Geist von Elia und hat auf Jesus hingewiesen. Das kopiert der Widersacher und bringt den falschen Prophet. Also wir sehen, der Widersacher vertauscht alles, was Gott macht, und tut es irgendwie korrumpieren. Und jetzt wird es hochspannend, oder? Es geht um die Endzeiterwartungen. Und wenn wir schauen, im Judentum, die erwarten Elia. Im Malachi 3,23 steht, der Elia, der muss noch kommen, bis der Tag des Herrn kommt. gibt sogar Juden, die einen freien Sitz einplanen für den Elia, weil sie wissen, der kommt noch vor dem Tag des Herrn. Und dann kommt bei ihnen auch der Messias, der das Friedensreich aufrichtet. Sie wissen nicht, dass das schon Jesus Christus war, zuerst als Leidende und dann als herrschender Messias. Also sie rechnen nur mit dem herrschenden Messias. Und das sind so die zwei Endzeitpersönlichkeiten, die die Juden erwarten. Also die, die orthodox sind, die wirklich glauben, dass es Gott gibt, sind ja nicht alle Israeliten in dem Sinn gläubig. Es gibt auch viele Säkulare. Im Christentum haben wir gesehen, falsche Messias, nachher die zwei Zeugen als Gnade von Gott, die dann auch rufen, kehren um in Israel, in Jerusalem. Und es stimmt überein, oder? Das Alte Testament muss ja mit dem Neuen übereinstimmen. Elia wird auch kommen, aber an seiner Seite ist eine zweite Person, wahrscheinlich Mose, in dem Sinne, die wiederkommen und eigentlich warnen. Dann kommt der falsche Prophet, dann kommt der Antichrist mit seiner Schreckensherrschaft. Und erst am Schluss kommt dann Jesus in Macht und Herrlichkeit wieder. Und da sehen wir auch, die Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit entspricht eigentlich im Messiasbild der Juden, der Davidsohn. Sie haben ja Jesus vorgeworfen, ja, wieso richtest du nicht jetzt da das messianische Friedensreich auf, oder? Weil sie haben schon gemeint, sie seien jetzt parat für da. Wir wissen, wir sind es nur durch Jesus Christus. Und das ist darum ein Rätsel, also ein Geheimnis noch für sie. Aber wenn dann Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, werden die gläubigen Israeliten ihn dann auch annehmen. Und wir sehen hier in der Mitte die gewaltige Stunde der Versuchung, der falsche Prophet, oder? Wenn wir jetzt schauen im Islam, was die erwarten, die erwarten auch zwei, aber das sind ganz andere. Und das ist wirklich, das ist ein Kracher, wenn wir davon sehen. Dass eigentlich der zukünftige Antichrist dem Bild von ihrem Mahdi entspricht. Also in ihren Hadithen ist geschrieben, dass dann da einer kommt und der wird den Islam global zum Durchbruch führen. Das sind eigentlich die Muslime ihre Endzeiterwartungen, oder? Und wir sehen auch, Jesus gibt es auch bei den Muslimen. Und bei ihnen ist er einfach nur ein Prophet, oder? Nicht aber der Erlöser. Und das ist ja das Entscheidende, dass wir wissen oder erkennen dürfen, dass Jesus der Erlöser ist. Bei ihnen ist es nur ein Prophet. Und wir sehen eigentlich hier, dass die Endzeiterwartungen vom Islam eigentlich dem entsprechen, wovor uns die Bibel warnt, in dem Sinn. Wo sagt, das wird kommen. Und das ist gewaltig, also das ist sehr heftig, wenn man das Foto sieht, dass eigentlich die Bibel auch schon den Islam vorhergesehen hat. Und alles eigentlich schon zeigt im Ende, oder? Was da wird kommen. Und das stimmt überein, oder? Wir sehen, Judentum, Tanach ist geworden, es stimmt überein. Der Islam ist nicht geworden, der Koran, das ist eine Verdrehung. Und darum stimmt es nachher da auch überein für das Gericht, oder? Dass eigentlich dann die islamischen Endzeiterwartungen sich werden erfüllen. Und da sehen wir natürlich, wir in Jesus dürfen die Prophetie haben, wir dürfen die Erkenntnis haben, die wertvolle, dass wir das alles im Voraus eigentlich sehen, dass Gott uns zeigt, ich habe alles unter Kontrolle. Weil wir sind nicht da zum Angst haben, sondern zum Hoffnung haben. Zum Licht sein, zum Freude haben, dass der Jesus wieder wird kommen. Also wir sehen hier, das ist gewaltig, was sich hier auftut in der Offenbarung. Die Offenbarung heisst, Offenbarung, weil alles offenbar wird. In dem Sinn. Also es wird am Schluss, das grosse Geheimnis wird nachher der offenbar von Judentum, Christentum und Islam. Und dann wird es auch klar, es gibt keinen Weg an Jesus Christus vorbei. Es gibt keinen Weg zu Gott. Also man kann nicht mit anderen Religionen gemeinsame Sachen machen. Jesus lässt sich nicht teilen, weil er ist allein das Licht und er lässt es nicht zu, dass andere Sachen vermischt werden. Genau, jetzt haben wir ein bisschen Gericht angeschaut, auch harte Sachen. Es kommt auf die Welt zu, was wird passieren. Aber jetzt kommen wir zu etwas sehr Erfreulichem, wenn wir kommen zum Heilsplan Gottes. Was hat Gott vor mit seiner Gemeinde? Was ist sein Heilsplan in dem Sinn für uns auch als Gemeinde, die ihn erwartet? Und Da gehen wir in Matthäus 24, 37 bis 42. Und das ist auch Endzeitrede von Jesus. Denn wie es in den Tagen des Noah war, so wird die Ankunft des Menschensohnes sein. Wie die Menschen in jenen Tagen vor der Flut aßen und tranken, heirateten und sich heiraten ließen, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Menschensohnes sein. Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, einer mitgenommen und einer zurückgelassen. Und von zwei Frauen, die an derselben Mühle mahlen, wird eine mitgenommen und eine zurückgelassen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ganz wichtig, wachsam, oder? Wir sollen wachsam sein, immer mit Jesus verbunden, dass wir eigentlich auch seine Wiederkunft erwarten und so können leben, dass wir eigentlich vor ihn können hintreten. Weil das ist auch die Noerwartung, oder? Wo so wichtig ist, dass wir eigentlich auch in der Heiligung leben wollen, zur Ehre von ihm und dass wir auch in diesen guten Werken, die uns Gott berufen hat, schon vor Grundlegung der Welt, dass wir in denen laufen, aber uns auch können freuen am Heil und dass wir einig bei ihm werden sein. Weil, um das jetzt noch ein bisschen auszudeutschen, was da gemeint ist, einer wird genommen, einer zurückgelassen. Das ist eigentlich so die Entrückung beschrieben. Und die lesen wir im 1. Korinther 15, 50 bis 52. Damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche erbt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Halleluja. Das ist die wunderbare Hoffnung, die wir dürfen haben, einmal den Auferstehungsleib zu bekommen. Dass wir den gleichen Leib bekommen wie Jesus nach seiner Auferstehung. Das heisst, es wird keine Schmerzen mehr geben, wir sind nicht mehr verwundbar, wir sind unsterblich nachher durch seine Gnade. Also ein wichtiger Vers, ist auch sehr erbauend, wenn es einem mal nicht so gut geht, immer zu wissen, einmal wird es final gut kommen. Und das ist sehr kraftvoll. Und das ist auch das, wo 1. Thessalonicher 4, 16 bis 17 davon spricht. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn. Also das ist nachher die Entrückung zum Himmel, zu Jesus Christus, in dem Auferstehungsleib. Also wir werden gerade verwandelt. Die Verstorbenen, die in Christus sind, werden auferstehen und wir werden die nachher auch treffen im Himmel mit Jesus zusammen. Also das ist eine wunderbare Hoffnung für die, die verstorben sind, die wir vermissen, die wir wissen, wo Jesus gehabt haben, die werden wir wieder sehen. Und jetzt ist die Frage, oder? Die Entrückung, die Hinwegnahme, wo wir in die Wolken entrückt werden, die glückselige Hoffnung, wann passiert das? Ist das vor dem Gericht? Ist das in der Mitte von dem Gericht? Oder ist das erst am Ende? Also wir auch durch die Gerichtszeit durch. Auch da sage ich, prüft alles, behaltet das Gute. Ich glaube, wir sind zur Hoffnung berufen und können schon noch schwere Zeiten kommen. Das glaube ich schon, wenn man die Welt anschaut. Das ist nicht zum Positiven. Aber in dem Sinn, wir lesen eben in der Bibel eigentlich von sehr markanten Stellen, dass eigentlich die Hoffnung ist, dass wir hinweggenommen werden, so wie wir es gelesen haben. Einer wird genommen, einer wird zurückgelassen. Also, dass wir eher vor dem Gericht entrückt werden. Das glaube ich. Und das lesen wir auch im Hebräer 9,28 zum Beispiel. Beim zweiten Mal wird er, Jesus, nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Also wir sollen ihn erwarten. Und das ist ja das, oder? Wir sollen nicht auf den Antichrist warten, sondern auf die Hoffnung auf Jesus, oder? und ihn vor Augen haben. Und das ist das Wichtige, dass wir tagtäglich in dieser Hoffnung leben, in dieser Neuerwartung. 1. Thessalonicher 1, 9-10, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem kommenden Zorn entreißt. Also er wird uns entreißen, dem Zorn. Und der Zorn ist eigentlich nicht erst am Ende, sondern der Zorn ist eigentlich die ganze Trübsal. Wir sind nicht mehr unter dem Gericht Gottes, sondern wir sind freigesprochen durch Jesus aus Gnade. Und im 1. Thessalonicher 5,9 lesen wir: Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, die Rettung erlangen. Ich habe einfach ein paar markante Bibelstellen rausgenommen, die uns auch in dieser Hoffnung stärken, dass wir auch mal ab und zu in den Himmel schauen und einfach denken: Herr, wann kommst du? Vielleicht heute. Im Philipper 3,20 bis 21 lesen wir: Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Also gewaltig, wir werden verwandelt werden und Jesus kommt als Retter für uns. Und wenn wir das jetzt so anschauen und vorher die Frage gestellt haben, wann ist die Entrückung vor dem Gericht in der Mitte, am Ende, dann kommt man zum Schluss, dass die vor dem Gericht ist. Weil in Offenbarung 3,10 haben wir gehört: Daher werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über die ganze Erde kommen soll. Und das spricht zu einer Gemeinde Philadelphia, zu einer wahren Gemeinde, zu einer vorbildlichen Gemeinde. Und so sollen wir ja auch wandeln, dass wir wirklich im Licht von Jesus wandeln, dass wir mit ihm wandeln und dass wir dann auf die glückselige Hoffnung von unserer Rettung dürfen hoffen. Dass wir bis zu dem Zeitpunkt in diesen Werk laufen, wo Jesus für uns vorbereitet hat. Das ist eigentlich die Gnade, wo wir drin stehen. Also wir sehen, Jesus wird uns retten, aber Gericht kommt über die Welt und er wird am Schluss dann auf dem Ölberg wiederkommen und dann das Antichristentum zerstören und dann etwas Neues wieder aufrichten, das tausendjährige Reich. Und das ist dann das Friedensreich, wo auch die Israeliten eigentlich schon sehr lange darauf warten. Also sie warten auf das messianische Reich, wenn der Messias kommt. Und dann wird Frieden sein. Die Menschen werden schon noch, die hier auf der Welt bleiben, die werden schon, der Tod ist noch nicht besiegt. Also man kann schon noch sterben, aber es ist ein Friedensreich in dem Sinn. Weil nur die, die in den Himmel aufgenommen werden, haben eigentlich Zugang dann schon zum Himmel. Auf dieser Welt wird eigentlich wie eine Vorwiederherstellung stattfinden. Das ist das tausendjährige Reich und wir lesen dann in Offenbarung 20, 1 bis 3. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen. Auf seiner Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für 1000 Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Also wir sehen, Satan ist gebunden, es wird noch keine Boshaftigkeit mehr sein, sondern Jerusalem wird leuchten, auch jetzt auf dieser Welt dann, nach dieser Gerichtszeit. Es wird Wiederherstellung stattfinden, es werden Wunden geheilt und Israel hat dann eigentlich Jesus Christus als Messias auch. Eine wunderbare Sache nach all dieser Leidenszeit, wo sie dann dürfen ihren Messias in Jerusalem in Empfang nehmen. Und dann wird sich auch die alttestamentliche Prophetie erfüllen, aus Jesaja 65, 24 bis 25. So wird es sein. Ehe sie rufen, antworte ich. Während sie noch reden, höre ich. Wolf und Lamm weiden zusammen und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Doch der Schlange Nahrung ist der Staub. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wunderschön. Wunderschöne Verheißung, wie das Gott eigentlich hier in seinem Wort zeigt, auch bildhaft mit Wolf und Lamm. Da wird Friede sein. 1000 Jahre lang in Jerusalem das Friedensreich. Und dann wird das Zentrum der Welt wirklich wieder Jerusalem sein. Das Interessante ist, das ist noch der Wiederherstellung, aber es gibt noch mal einen kurzen Aufstand. Der letzte Aufstand. Man glaubt es fast nicht, also Satan ist 1000 Jahre gebunden, aber am Schluss gibt es noch mal einen letzten Aufstand, eine letzte Rebellion vor der Neuschöpfung. Und wir lesen von dem nachher eigentlich in Offenbarung. In Offenbarung 20, 7 bis 9. Wenn die 1000 Jahre vollendet sind, also das 1000-jährige Reich, wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den vier Ecken der Erde, den Gog und den Magog zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten das Lager der heiligen und gottesgeliebten Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie. Also das ist schon noch interessant. Nochmal ein Aufstand, aber Gott wird da ganz klar kurzen Prozess machen. Feuer vom Himmel und verzehrte sie. Und dann, wenn der letzte Aufstand eigentlich stattgefunden hat, das ist die letzte Rebellion vom Mensch gegen Gott. Es ist der letzte Aufstand und damit ist auch die Vollzahl der Ungläubigen erreicht. Weil die gehören zu den Ungläubigen, die das in dem Sinn da machen, den Aufstand mit dem Widersacher. Und dann, wenn die Vollzahl der Ungläubigen erreicht ist, dann wird nachher auch das Gericht stattfinden. Und das ist nachher die Auferstehung der Ungläubigen. Und das passiert noch alles, das passiert noch im 1000-jährigen Reich, aber vor der Ewigkeit, vor der Neuschöpfung. In Offenbarung 20,5 lesen wir, die übrigen Toten, also die Ungläubigen, kamen nicht zum Leben, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Also alle Menschen werden wieder auferstehen. Die einen zum ewigen Leben in Jesus Christus, die anderen zum Gericht, zu der ewigen Trennung von Gott. Also wir sehen hier, nachher, die werden nach dem 1000-jährigen Reich zum Leben auferstehen. Und auch alle von der Vorgeschichte, in dem Sinne, das ist nachher das Endgericht. Und in Offenbarung 20, 12 bis 13 lesen wir, ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen, und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Also Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Jeder wird nach seinen Taten gerichtet. Aber wenn man nicht im Buch vom Leben ist, wird man auf ewig von Gott getrennt sein. Das heisst, wer Jesus nicht hat als Fürsprecher, wer nicht Vergebung von seinen Sünden hat in Jesus, der wird gerichtet nach seinen Taten und kann nicht vor Gott bestehen. Also Gott braucht das Gericht auch für Reinigung und für Gerechtigkeit. Es muss Gericht vollzogen werden, um Gerechtigkeit herzustellen. Und dann im Endgericht lesen wir eben Offenbarung 20,15. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. Also ohne Jesus hat man da keine Chance zu bestehen vor Gott. Also man wird gerichtet und man kann auch nach dem Tod nicht mehr umkehren. Darum sind wir ja auch berufen, Licht zu sein und Menschen eigentlich Jesus zu verkünden, dass sie zur Rettung kommen. Weil Jesus will eigentlich niemand da hier werfen die Menschen und denen den Weg selber dort hin sich bahnen. Also wir sehen nachher, der Endgericht findet statt. Und dann, wenn das Endgericht vollstatten ist gegangen, dann kommt etwas Neues. Dann kommt etwas Wunderbares. Und das ist dann noch wunderbarer als das 1000-jährige Reich. Dann kommt die Neuschöpfung. Also das ist eigentlich, wo Gott alles neu macht. Und das ist Wunderbare. Wir gehen jetzt nachher in den Text in Offenbarung 21, 1 bis 3, um zu sehen, was dort wird passieren. Und an was wir dürfen teilhaftig sein durch Jesus Christus, das sprengt alle Vorstellungen. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Halleluja. Das ist gewaltig, was da wird kommen. Also das, man kann sich nur ansatzweise vorstellen, was Gott wird machen. Wenn wir die Natur sehen, es gibt jetzt schon schöne Sachen, aber dann bei der Neuschöpfung, ich glaube, das wird nochmal, das wird uns einfach die Sprache verschlagen, wenn wir das sehen. Also er macht alles neu. Darum ist die Neuschöpfung und dann ist das Alte eigentlich alles vergangen. Alle Tränen, alle Schmerzen, es ist alles vergangen. Es ist nur noch ein Leben in der Gegenwart Gottes. Am Quell vom Leben. Ewig. Es sind nicht 100 Billionen Jahre. Ewig. Der Tod ist besiegt in Jesus Christus. Halleluja. Und dann komme ich zu der letzten Folie und werde dann auch meine Predigt mit dem beenden. Mit noch zwei ganz schönen Bibelversen. Offenbarung 21, 5 steht: Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Amen. Das ist so wunderbar. Und die Jahreslosung für das nächste Jahr heisst: Siehe, ich mache alles neu. Ich denke, wenn wir ins neue Jahr gehen, dürfen wir das auch wieder vor Augen haben. Das ist dann die Vollendung von dem, oder? Die Neuschöpfung. Wir sind ja schon neu in Jesus Christus, es fährt schon an, das Neue. Aber die Vollendung ist ja dann erst bei der Neuschöpfung oder auch bei unserer Verwandlung. Also eine wunderschöne Jahreslosung. Und die Jahreslosung von diesem Jahr war: Prüft alles und behaltet das Gute. Also Gott schaut schon, dass die Jahreslosungen auch irgendwie stimmen. Also das ist, es passt sehr gut, oder? Und dann der letzte Bibelvers, Offenbarung 21, 7. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wunderbar. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt eigentlich eingeführt, ist eingeboren worden, um uns eigentlich zur Sohnschaft zu berufen. Und da sind wir eigentlich auch wieder, wir feiern gleich Weihnachten, dann sehen wir auch, dass sich da der Kreis wieder schließt, oder? Durch den Sohn Gottes werden wir im Glauben auch zu Söhnen und Töchtern Gottes. Also schließt sich da alles. Das ist eigentlich der Plan von Gott für unser Leben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind und dürfen Licht sein für die Welt. Halleluja. Ja, mit diesen Worten würde ich gerne die Predigt beenden. Und ich denke, wir können nachher geschwind ein bisschen in die Stille gehen und nachher einfach noch ein bisschen ins Gebet gehen, nachdem, dass wir das einmal noch ein bisschen setzen. Genau. Danke euch alle für die Aufmerksamkeit und ja, es hat mich gefreut, dass ich hier am Wort dienen durfte.